Ganz lieben Dank, ihr beiden. Ein sehr, sehr schönes Lied, was auch zu diesem Thema heute Abend so ein bisschen passt. Wie ist das eigentlich mit unserem Leben? Können wir sicher leben? Werden wir sicher leben? Wie können wir eigentlich sicher leben? Und ich glaube, dass Unsicherheit eines der Gefühle ist, die im Moment sehr, sehr weit verbreitet sind in unserer Gesellschaft. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich, vielleicht kannst du das nachempfinden. Als ich noch so 3, 4, 5 Jahre alt war, da hatten meine Eltern so ein altes Kanapee. Also ich habe nicht so ein altes Foto gefunden, aber ihr stellt es euch jetzt einfach vor, ne? So ein altes Ding, so ein richtig schönes Sofa, war keine Schönheit mehr, also schon ziemlich abgewetzt. Viele Leute haben das gerne benutzt, denn es stand mitten im Esszimmer. Das fand ich sehr cool damals. Man konnte so gemütlich da auf dem Ding rumlungern und gab dem Raum irgendwie was sehr Heimisches, sehr Häusliches. Und wenn man das mal so näher betrachtet hat, das war so ein richtig altes Kanapee mit so Spiralfedern, kennt ihr wahrscheinlich auch noch, ne? Und so Rosshaar oder was das war innen drin, so gepolstert mit irgendwelchem Strohzeug. Also es war ein uriges Teil. Und dieses Kanapee hat etwas mit unserem Thema zu tun, denn das war für mich damals so als Kind mein persönlicher Rückzugsraum. Wenn ich irgendwie Stress hatte, so als Kind Angst vor irgendwas, Gewitter, oder wenn ich wütend war, weil irgendwie jemand was gesagt hat und mir das nicht passte und ich allein sein wollte, dann kroch ich hinter dieses Kanapee. Da war so ein bisschen Luft, ne, zwischen Wand und Rückenlehne. Und für so einen Vierjährigen passte das. Und dann habe ich mich dahinter gesetzt und habe geschmollt oder geweint oder sonst irgendwie meine Zeit verbracht. Und da habe ich mich, das kann ich mir noch gut erinnern, sehr sicher gefühlt, weil hinter diesem Sofa konnte ja keiner hinkommen. Da guckte auch keiner, ne? Man war ja allen Blicken entzogen. Ich kriegte zwar noch mit, was die anderen so erzählten, das war manchmal auch ganz spannend, aber ich saß wie in so einer kleinen Höhle verborgen. Das war richtig cool. Und da muss ich manchmal heute noch dran denken, wenn ich in Momente komme, auf der Suche nach einem sicheren Ort für meine Seele. Denn vor den Problemen unserer Zeit und des Lebens, wo man ja auch in unterschiedlichsten Dingen steht, da schützt kein Kanapee. Da braucht es andere Räume, andere Orte der Zuflucht, von denen wir vorhin gehört haben, Rückzugsräume, wo ich ja geborgen sein kann. Und dazu gucken wir uns heute mal eine Geschichte an aus dem Leben von David, diesem König in Israel, der später zur königlichen Würde kam. In der Geschichte, um die es geht, war er noch kein König, sondern war auf der Flucht. Und viele Bibelleser kennen das ein bisschen. David hatte ja eine ziemlich wilde Geschichte hinter sich. Er musste vor seinem Vorgänger König Saul fliehen. Der war sehr eifersüchtig, der hatte total den Prass auf ihn. Und die Missgunst sorgte dafür, dass er David quer durchs Land gejagt und getrieben hat. Obwohl David ja unschuldig war, wie man weiß. Er hatte nichts verbrochen, also es war jetzt nicht so, dass der irgendwas auf dem Kerbholz gehabt hätte. Und trotzdem war er über lange, lange Strecken seines Lebens existenziell bedroht. Das heißt, er lebt jeden Tag mit dieser Kernfrage, wo bin ich eigentlich sicher? Wo bin ich heute sicher? Mit dieser Frage gehen wir mal an diesen Text ran und gucken uns gleich an, was uns das vielleicht zu sagen hat. Nach der Basisbibelübersetzung 1. Samuel 24, und ich lese es ab Vers 2 hier. Saul, der König, nahm 3000 Mann mit sich. Es waren die besten Soldaten aus ganz Israel. Mit ihnen machte er sich auf die Suche nach David, der mit seinen Leuten bei den Steinbockfelsen war. Dort waren auch Pferche für die Schafe. Und als Saul an ihnen vorbeikam, da sah er eine Höhle und ging hinein, denn er musste sich dringend erleichtern. In der hintersten Ecke der Höhle aber hielten sich David und seine Männer versteckt. Da flüsterten Davids Männer ihm zu: Hey, es ist soweit. Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand, tu mit ihm, was du für richtig hältst. Da stand David auf und schlich sich heran und schnitt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er Saul den Mantelzipfel abgeschnitten hatte. Und daher sagte er zu seinen Männern, nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so wies David seine Leute in die Schranken und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Ja, Schutzraum. Sehr brisante Lage, die hier geschildert wird. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn man sich mal so in die Geschichte hineinversetzt. Ein düsterer Ort, eine Höhle. Und David hat, so lesen wir, rund 400 Männer bei sich. 400 Leute. Ich habe mir so überlegt, bring mal 401 Leute in einer Höhle unter. Das muss ein richtig dickes Ding gewesen sein, diese Höhle. Sehr weitläufig, sodass sich so ein ganzer Stoßtrupp darin unbemerkt irgendwo verstecken kann. Und dann ist diese Geschichte ja echt richtig cool, wie so ein Thriller. Ja? Da stockt plötzlich allen der Atem. Wahrscheinlich hatten sie einen Späher vorne am Eingang sitzen und der sagt, ey, der Saul kommt hier mit seiner berittenen Garde und die halten direkt auf die Höhle zu und alle sofort hinten rein, mucksmäuschenstill, keiner regt sich mehr. Und dann macht Saul direkt vor der Höhle Halt und man sieht ihn regelrecht, wie er im Lichtkegel in diese Höhle hineingeht. David und seine Leute sitzen in der Falle, im Mauseloch und sie können nicht mehr raus. Und alle fragen sich, was wird jetzt? Was passiert nun? Mir fällt es gar nicht so schwer, mich in diese Paniksituation dieser Männer reinzuversetzen, wo ich mir frage, ja, wie ist das denn, wenn du auf einmal keinen Ausweg mehr siehst? Wenn du keine Idee hast, was du jetzt noch machen sollst, sondern nur noch da hockst wie das Kaninchen vor der Schlange und denkst, Hilfe! Es gibt ja so viele Dinge, die uns in unserem Leben regelrecht in die Enge treiben. Und ich weiß nicht, wenn ich mit manchen von euch mich unterhalte und auch mit anderen Menschen, dann sagen mir das viele, ja, diese ewigen schlechten Nachrichten. Jeden Tag kriegst du irgendwas aufs Brot geschmiert und du denkst, was soll da noch kommen? Das kann doch gar nicht mehr schlimmer werden. Dieser ganze Krieg, üben und drüben, ja, diese unsicheren Zeiten politisch und was wird nach der Wahl? Also, und da ist diese Suche nach einem Ort, wo du dich sicher fühlst, wo du sagst, ja, da bin ich geborgen, die ist eigentlich auch in unserem Leben nicht ganz gering. Dazu kommen ja noch sehr viele Drucksituationen. Wir haben ja sowas wie Erfolgsdruck, ja, in unserem Alltag. Da musst du ja etwas leisten, da wird was erwartet von dir. Da sind doch eigene Ansprüche, ja, die uns immer wieder triggern, wo wir sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Und man wünscht sich manchmal einen Ort, wo du sagst, boah, jetzt kann ich endlich mal machen, wie ich das für richtig halte. Ich brauche Freiheit, ich muss durchatmen können. Ich brauche auch, dass Menschen mich einfach mal akzeptieren, wie ich bin und nicht immer funktionieren müssen. Und da kommen natürlich viele Zukunftsängste auf. Ja, in unserer Zeit, wo so wenig Positives berichtet wird, da sind Sorgen. Da sind auch fehlende Perspektiven vielleicht, wie sich das noch verbessern soll. Jetzt wieder Europawahl, dann die nächsten Wahlen, wo führt das alles hin? Wenn die neuen Bundesländer da alle links oder rechts wählen, wer weiß, wo es hinläuft. Wir wünschen uns oft Auswege und Sicherheiten, auf die man auch ein Stück bauen kann, wo du auch mal planen kannst, wo Verlass drauf wäre. Ich weiß nicht, wo deine Höhle oder dein Kanapee ist, aber wohin gehst du mit deiner Unsicherheit? Vielleicht als sehr junger Mensch, wenn das ganze Klima verrückt spielt, du sagst, ja, ich habe aber hier noch 70 Jahre auf diesem Planeten, wo soll ich denn hin? Wenn ich vielleicht keinen Plan für die Zukunft habe, weil ich unendlich viele Möglichkeiten, aber keinen richtigen Weg sehe. Wenn ich auch keine eigene Idee habe, wie ich mein Leben denn jetzt gestalten soll, wenn es auch kaum Vorbilder gibt, die es mir vormachen und in einer Welt ohne feste Bindungen, wo alles variabel und hin und her, heute so, morgen so, ohne eindeutige Weite, wohin denn? Wo ist denn Sicherheit? Ich weiß nicht, wohin du gehst, als junges Paar vielleicht, als junge Eltern. In einer Welt, wo die virtuelle Welt dir Perfektion vorgaukelt, wo alles läuft, wo alle super gekleidet, alle Gärten schlank sind, wo alles perfekt immer funktioniert und du dich fragst, bin ich der Einzige, sind wir die Einzigen, die alles falsch machen? Wo erwartet wird, dass man Kinder, Job, Ehrenamt, Gemeinde, alles zeitgleich locker nebeneinander managt und erfolgreich und fröhlich dabei ist. Und wo die Altersgenossen über sehr interessante, diverse, bunte Lebensentwürfe philosophieren und ich frage, sag mal, ticken die noch? Und man sich sehr verunsichert fragt, was ist denn überhaupt gut, was ist denn richtig, wie können wir denn unseren Kindern, unseren Babys vielleicht eine gute Zukunft schaffen? Wo ist Sicherheit? Wohin mit der Enttäuschung einer Generation, vielleicht jenseits der 50, die sich von dieser jungen Generation, von dieser Gen Z, unverstanden fühlt, die sagt, was ist denn das für eine Jugend, die ihre Lebensleistungen zwar kennt, aber irgendwie in den Schlaglöchern unserer Gesellschaft kaputt gehen sieht. Und die sich fragt, wer soll unsere Rente eigentlich bezahlen? Und was ist mit diesen ganzen Werten, auf die wir doch gebaut haben, die doch irgendwie auch sinnvoll waren und die waren doch unstrittig und plötzlich ist alles irgendwie nicht mehr gültig? Und wohin mit der Sorge als Senior, wenn man sich vielleicht ein Stück abgehängt fühlt von dieser Welt, von dieser Gesellschaft, nicht mehr verstanden fühlt, fassungslos mit ansehen muss, wie Sachen, die man seit 80 Jahren für tot hielt, rechtsradikales, völkisches Denken, das ist auf einmal wieder hoffähig. Da fragt man sich doch, wie soll das weitergehen? Wo ist denn da Sicherheit? Wer bezahlt denn die Pflege und wie läuft das, wenn ich selber mal ans Sterben komme? Und wo werde ich dann einmal sein? Menschen aller Generationen suchen, glaube ich, solche sicheren Räume, Lebensraum, Ort, einen Ort der Geborgenheit, wo man durchatmen und Hoffnung schöpfen kann. David ist ja bekanntermaßen ein Mensch gewesen, dem dieser Gott alles bedeutet hat, der wirklich von ganzem Herzen diesen Gott gesucht hat. Und er hat Sätze geprägt. Ich glaube, hier habe ich einen übersprungen. Naja, macht nichts. Sätze geprägt wie diese hier. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig. Denn auf dich traut meine Seele und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Oder Psalm 143, errette mich, Herr, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Oder auch Psalm 4, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. David hat entdeckt, dass der wahrhaft sichere Ort im Leben, dass das seine Gottesbeziehung ist, sein Glaube. Dieser Gott, mit dem er über Mauern springen kann. Ein Schutzraum, in dem seine Seele zur Ruhe kommt, mitten im Chaos. Und David lädt uns ein, diese Erfahrung zu machen. Weil er genau weiß, dass irdische Schutzräume, ob Höhle, ob Kanapee oder Bunker, keine verlässlichen Sicherheiten bieten. Und weil er verstanden hat, dass nur der eine sichere Zuflucht ist, dem niemand den Rang streitig machen kann. Gott ist die letzte und die höchste Instanz. Glaubende Menschen haben eine Fluchtrichtung. Fluchtwege sind ja überall so grün-weiß gekennzeichnet. Unsere Fluchtrichtung ist klar, sie geht zu Gott. Wir dürfen flüchten im Gebet. Wir können flüchten, indem wir seine Zusagen uns vor Augen halten und sie für uns in Anspruch nehmen. Wir können uns in seine Nähe flüchten, indem wir ihn suchen und mit ihm Zeit verbringen. Gott vermittelt nachhaltige Geborgenheit in einer sehr bedrohlichen, in einer sehr kritischen Welt. Gucken wir mal auf die Lösungsversuche in dieser Geschichte. Der Saul kommt also in diese Höhle rein, alleine. Das ist vielleicht das Einzige, wo die alle durchgeschnauft haben und gesagt haben, puff, Gott sei Dank, es hat uns noch keiner entdeckt. Und man stellt sich vor, wie da so im Halbdunkel, wenn du aus dem hellen Sonnenlicht in so eine Höhle gehst, ist ja erstmal siehst du gar nichts, wie der sich da so vortastet und im Halbdunkel ein stilles Örtchen sucht, im doppelten Wortsinne. Und da sind seine Männer, sitzen da hinten irgendwo im Dunkeln und die halten die Luft an. Ja. Jetzt bloß nicht räuspern, jetzt bloß nicht husten, keiner bitte bewegen, damit nicht irgendwo ein Steinchen kollert und alles auffliegt. Als die Krise, der Spannungsmoment baut sich auf und spitzt sich zu und man fragt sich unter Trommelwirbel, was passiert jetzt? Nun, da mag der ein oder andere vielleicht sagen, in jeder Krise steckt eine Chance. Das ist ja ein geflügeltes Wort, kennen wir vielleicht alle. In jeder Krise steckt eine Chance. Also packen wir das Ganze doch mal mutig an. Tut sich hier nicht eine einmalige Gelegenheit auf? Ein kühner Griff mit 3-4 Leuten und der Saul ist Geisel. Man nimmt ihn gefangen und soll's mal sehen, ob sich das Blatt nicht wendet. Oder noch viel besser, man sticht ihm eben ein Dolch in die Rippen und das Ganze ist erledigt. Die Lösung scheint ja hier auf der Hand zu liegen. Ne? Es bietet sich ja förmlich an. Christen sprechen in solchen Fällen gern davon, da hat sich mir eine Tür geöffnet. Ja. Und verstohlen wird von hinten geflüstert, während der Saul da vorne von alledem nichts ahnt. Der hatte andere Sorgen, anderes zu tun. Und die Leute flüstern da wieder zu und sagen, hey, es ist soweit. Das ist der Tag. Hey, Junge, das ist genau der Moment, von dem Gott dir gesagt hat, ich gebe dir deinen Feind in deine Hand. Wenn ich jetzt, wann dann, David? Die ultimative Einladung, sich selber zu helfen. Und scheinbar sogar gedeckt, beglaubigt durch ein Wort von Gott. Also dieses Zitat hier hat offenbar mal ein Prophet über David ausgesprochen. Und das ist so ein Anreiz, so ein Impuls, den ich auch kenne und den ihr vielleicht auch manchmal spürt. Das, was der Volksmund uns weiß macht, wenn er sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Ja, das machen dann viele, ne? Und Gewalt war damals schon und ist auch heute wieder mal mittlerweile ein sehr verbreitetes Mittel der Wahl. Ob verbal, im Netz, in den Medien oder körperlich, wenn man Wahlplakate aufhängt, ne? Oder andere Dinge tut. Zum Beispiel bei der Feuerwehr sich engagiert oder als Rettungssanitäter unterwegs ist. Kannst du schon mal einen über die Rübe kriegen? Und du sagst, wo wach ich eigentlich hier auf, in welchem Land? Der Zweck scheint für viele die Mittel zu heiligen. Da ist so viel Frust, so viel Hass, so viel Unzufriedenheit und manche haben den Eindruck, man kann das dann nochmal raushauen. Nicht nur verbal, sondern auch mal mit Fäusten. Da werden Menschen beleidigt, die werden diffamiert, sie werden angegriffen, sie werden verletzt, bedroht. Mein lieber Mann, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder manche sagen, wie wäre es mit ein bisschen Selbstbehauptung, ja? Man muss doch auch ein Rückgrat haben, du kannst dir noch nicht alles gefallen lassen im Leben. Die anderen denken schließlich auch nur an sich, also setz dich für deine Rechte ein und setz sie durch. Und wenn du mit dem Nachbarn zum Gericht ziehen musst, dann zieh halt vor Gericht und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Wieso nicht rumerzählen, was der andere mir alles angetan hat, ihn im Dorf mal ein bisschen runterziehen. Sollst mal sehen, wenn die Leute erstmal anfangen zu schwätzen, dann hört er schon auf. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Man kann ja auch 5 gerade sein lassen. Ne? Man muss ja nicht alles so päpstlich sehen. Wir machen jede Wochenende hier einen Moment der Buße, also kommst doch auch nicht so genau darauf an, ja, ob ich jetzt so eine Reinigungskraft da anmelde oder nicht, du liebe Zeit, das machen doch, also komm. Oder diese falschen Angaben gegenüber der Versicherung, ja, man muss ja auch irgendwie sehen, wie man über die Runden kommt und die Versicherung, die kassiert uns ja auch jahrelang sowieso immer ab. Und dann vergesse ich halt mal ein paar Belege bei der Steuer, na ja, komm, mach doch alle, machen jeder, ja. Und der Staat, ja komm, der zieht uns doch sowieso jeden Cent aus der Tasche, wofür der das Geld alles ausgibt. Also ist es bei mir besser aufgehoben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Menschliche Lösungsansätze, die auf den ersten Blick relativ attraktiv aussehen. Und manche unserer Zeitgenossen drängen uns regelrecht dahin und sagen, ey, mach doch, sei doch nicht blöd. Wieso haust du dir hier immer ein? Mach das doch, mach das Naheliegende, das liegt doch vor dir, du hast doch die Chance. Stell deine Sicherheit selber her. So sind wir Menschen gestrickt. Wir versuchen uns irgendwie Sicherheit zu verschaffen. Sei es, dass wir wie Petrus in Gethsemane Gewalt anwenden. Das muss nicht immer mit Fäusten sein, weil es vielleicht der einzige Weg zum Schutz zu sein scheint, den wir kennen. Hauptsache mal draufgehauen. Sei es, dass wir wie Abraham mit seiner Hagar so eine Parallelbeziehung aufbauen, ja, weil uns die Eigenehe ja irgendwie nicht das gibt, was wir uns erhofft haben. Sei es, dass wir womöglich alles verraten, über Bord werfen, an Werten und an Überzeugungen, was uns mal wichtig war wie Judas, weil das vielleicht irgendwie eine schnelle Lösung verspricht. David spielt hier kurz mit dem Gedanken, sich seinen Feind vom Hals zu schaffen. Es wäre ein Kinderspiel. Ja? Sie hatten ihn sozusagen im Griff. Als Christen sitzt uns ja ein sehr mächtiger Feind im Nacken, viel, viel gefährlicher als Saul. Einer, der uns auch bedroht, der unser Übel will. Und seine Methoden, uns zu verunsichern, sind das, was uns Tag für Tag immer wieder unter Stress setzt. Weil er eben es hinkriegt, uns ständig in Probleme zu führen. Am Arbeitsplatz, zu Hause, ja, überall macht er Stress und wir haben einen dicken Hals und denken, das muss doch jetzt nicht sein. Dann würzt du das Ganze mit noch ein paar Krankheiten und mit noch ein paar Schmerzen oder ein paar Unfällen in einem Bekanntenkreis und denkst, es darf doch jetzt nicht wahr sein, dann musst du mal aufhören. Oder er schürt Beziehungsstreit, guckt, dass es in einer Ehe nicht läuft, macht ein bisschen Familienkonflikt, sorgt für Dauerstress, Hektik. Also der Teufel ist sehr erfinderisch im Bösen. Und die Frage ist, wo ist da Sicherheit zu finden? Und David hat das hier verstanden. Er hat begriffen, dass nur Gott letztlich ihm Sicherheit geben kann und will. Und er überlässt hier, wie ich finde, sehr beeindruckend, Gott die Regie. Und vermeidet es, sich mit fragwürdigen Mitteln selbst zu helfen. Der hat ja nachher sogar die Stirn, für diesen Saul zu trauern, ein Trauerlied zu schreiben. Das ist schon echt krass, was dieser Mann hier macht. Und sein Credo hat er in Psalm 42 verewigt, wo wie so eine Art Refrain immer wieder heißt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Etwas, was ich mich oft frage. Und Davids Antwort ist gut, harre auf Gott. Vertrau Gott, wart's ab, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also echte Beruhigung für deine Seele, für meine Seele funktioniert nicht selbst gemacht. Lass Gott machen und trau ihm zu, dass er dich schützt. David konnte davon nicht nur ein Lied singen. Noch ein letztes hier unter dem Stichwort Geborgenheit. Der Saul hat sich vermutlich seines Umhangs, seines Mantels entledigt, wie man das so macht, wenn man ein bisschen Freiraum braucht. Und der liegt irgendwo in Griffweite so, ne, neben ihm, hinter ihm. Und David schleicht sich da ran, wie so ein alter Apache, ja, und säbelt ihm da so ein kleines Stückchen Stoff ab. Das ist seinen Kumpels natürlich zu wenig. Die geiern im Hintergrund, sagen, jetzt mach ich fertig. Sie wollen Tatsachen. David erscheint ihnen zu weich, zu sensibel. Du musst doch mal auf den Putz hauen, du kannst doch nicht immer nur allen. Man muss doch mal hart gegen sich selber sein. Und David hat hier große Mühe zu verhindern, dass sie Selbstjustiz üben, dass die einfach Saul hier aufknüpfen. Er begründet seine Haltung und sagt es hier, nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also David betrachtet diesen Saul als einen Menschen, der Fehler hin, Fehler her, immer noch Gott untersteht. Der sieht bei sich kein Recht, über diesen Mann ein Urteil zu fällen, egal wie viele Fehler der gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche verfolgt habt, als dieser iranische Präsident ums Leben kam. Da gab es eine Menge Häme im Netz, eine Menge Leute, die applaudiert haben, sagen, ja, endlich hat es mal einen getroffen. Ich weiß nicht, ob David da eingestimmt hätte. Das war auch einfach ein Mann, der eine Familie hat. Der hat Menschen, die um ihn trauern. Was auch immer der alles verbrochen haben mag, kann ja sein, aber es war ein Mensch. Einer, den Gott gemacht hat. David wird später in ähnlicher Lage noch einmal hinzufügen und sagen, der Herr wird ihn irgendwann schlagen. Oder es kommt ein Tag, dass er stirbt oder in den Krieg zieht und dort umkommt. Von mir lasst der Herrn das fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Da sind wir heute irgendwie weniger zurückhaltend. Andere Leute Fehler und Versäumnisse hervorzuheben, anzukreiden, auch mal anzuprangern, das ist inzwischen eher schon ein bisschen Volkssport, habe ich manchmal das Gefühl, weil wir oft sehr genau wissen, was die anderen alles falsch machen. Vor allem die da oben, die sowieso. Und das lassen wir sie spüren. Sei es, dass wir rumlästern im Gespräch, sei es, dass wir Leserbriefe schreiben oder Posts absetzen oder eben Leute, die Wahlplakate aufhängen, mal ein Bein stellen oder einen Platten machen. Wie kann unsere Gemeinde ein Ort der Geborgenheit sein? Wie können wir als Christen so einen Schutzraum bilden, in dem Menschen sich sicher fühlen, wo sie ja wissen, hier darf ich sein, wo Verständnis dominiert, statt vielleicht Rechthaberei, wo man reinkommen und angenommen sein darf, so wie man ist, wo Barmherzigkeit stärker ist als Selbstgerechtigkeit. Ich fände, das wäre ein super Ziel für uns, das zu realisieren, das miteinander zu verwirklichen, eine Gemeinde zu sein, die das lebt. David beeindruckt mich jedenfalls hier mit seiner Zurückhaltung, diese Fähigkeit, sich nicht selbst zum Richter aufzuschwingen, sondern geschehenes Unrecht an den abzugeben, der es mal ahnden und der es auch bewerten wird, sagt er später in diesem Text auch noch. Ich gebe zu, ich bin da manchmal anders unterwegs und das tut mir leid. Wenn ich mich für besser halte als meine Mitmenschen, wenn ich den Eindruck habe, ich weiß es, die haben keine Ahnung. Und wie schnell lässt man das einen anderen spüren? Und sei es nur durch einen herablassenden Blick oder eine Geste. Trotz der Ungewissheit, was passieren wird, falls Saul dann doch ihn bemerkt, findet David hier seine Geborgenheit. Und zwar in Demut und in Gottvertrauen. Weil Gott gerecht ist, hält David das Unrecht aus. Weil Gott regiert, muss David hier sich nicht selbst zum Herrscher aufschwingen. Weil Gott ihm königliche Zukunft versprochen hat, kann David warten, bis Gottes Zeit gekommen ist. Statt unsere Sicherheit in scheinbar einfachen und selbstgeschaffenen Lösungen zu suchen, können Demut und Gottvertrauen auch uns, glaube ich, echte Geborgenheit geben. Mitten im Chaos können wir sicher sein, Gott regiert und ich muss nicht seinen Platz einnehmen. Mitten in unseren ganzen Sorgen und Fragen haben wir die Gewissheit, Gott hält seine Versprechen. Das lohnt sich, geduldig darauf zu warten, bis er sie erfüllt. Und inmitten unserer ganzen Not und unserer kritischen Welt kann es uns ruhig machen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das müssen wir nicht für Gott erledigen. Der sicherste Ort dieser Welt ist unsere Glaube an diesen Gott. Besser als jedes Kanapee, besser als jede Höhle. Dieser Glaube gibt uns Rückendeckung, er garantiert uns Schutz in den Bedrohungslagen des Lebens. Geh mit deinen Problemen und deiner Unsicherheit zu diesem Gott. Trau ihm zu, dass er es mit dir hinkriegt. Auch wenn sich nicht sofort alles klärt, auch wenn der Druck manchmal noch bestehen bleibt und die Krise nicht einfach endet. Aber erlebe und entdecke, wie Gott dich inmitten und durch die Krise hindurchbringt, wie er sein Wort wahrmacht und zu seiner Zeit handelt. Mit diesem Gott lässt es sich ganz sicher leben. Herr Jesus, ich danke dir für David und seine Größe, hier ja, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, sich nicht selbst zum Rächer der Enterbten aufzuschwingen. Dabei wäre er ja quasi im Recht gewesen, aber Ja, er verzichtet darauf und das finde ich echt bewundernswert. Und es erinnert mich an viele Situationen meines Lebens, wo ich mich über andere erhebe, wo ich mit Hochmut oder Arroganz, Herablassung auf andere schaue, Herr. Das tut mir echt leid und ich muss bekennen, das ist nicht in Ordnung. Bete, dass du uns allen immer wieder hilfst, dir zu vertrauen und mit Demut in unserem Leben ja, voranzugehen. Nicht einfach selbstgemachte Lösungen zu favorisieren, sondern wirklich dich machen zu lassen, von dir alles zu erwarten. Das ist nicht immer einfach, Herr. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, wir müssen jetzt mal was tun. Aber danke, dass sich das Warten auf dich immer lohnt und dass du nie zu spät kommst. Das ist ein echter Trost. Amen.